Verehrte liebe Schwestern und Brüder, ich möchte dieses erste Referat, damit die Reihe dieser Referate, einleiten, indem ich erzähle von einer Begegnung, die meine Frau und mich im vorigen Jahre sehr beschäftigt hat. Wir waren eingeladen zu einem Kinderarzt und seiner Frau. Die Frau kam aus Korea, war in Deutschland als Krankenschwester tätig gewesen, hatte dann diesen jungen Arzt geheiratet. Wir saßen in dem Haus nicht sehr weit von Stuttgart, ein vollkommen ökologisch eingerichtetes Haus, was die Klimatisierung anging und die Heizung, zudem sehr gemütlich. Dieser Arzt, auch technisch sehr begabt, hatte das Haus gebaut um seinen ältesten Jungen herum, um den Norman. Dieser Norman war einerseits ein Hochbegabter, andererseits aber auch ein sehr sensibler Junge, Allergiker, Asthmatiker. Und das hatte den Vater veranlasst, sich damit zu beschäftigen, wie man ein Haus baut im Blick auf solch einen jungen Menschen. Und dann war es dann geschehen, dass dieser Norman im vergangenen Jahr im Februar in österreichischen Bergen, er war mit seinen Eltern dort in Urlaub, als 13-Jähriger tödlich abgestürzt war. Wir sind diesem Ehepaar begegnet als Verwandten, nicht biologisch Verwandten, aber es gibt Verwandte dadurch, dass man etwas Gemeinsames erfahren und erlebt hat. Da ist eine Dimension erschlossen, die vielleicht anderen so nicht geöffnet ist. Wir haben also zusammengesessen und der Arzt und seine Frau, sie haben uns erzählt, der Arzt hatte eine schwere Jugend gehabt, hatte die Krankheit seines Vaters miterlebt, dann sein Sterben durch einen Selbstmord. Und das hatte für ihn bedeutet, dass er mit Gott und der Kirche gebrochen hatte. Er hatte dann diese koreanische Krankenschwester geheiratet, die eigentlich aus Korea ausgesandt war, um unter Kolleginnen, also anderen koreanischen Schwestern, Bibelgruppen zu gründen. Das hatte für beide dazu geführt, dass jedenfalls der Mann aus der Kirche ausgetreten war und dass ihre beiden Kinder, der Norman und eine Tochter, nicht getauft wurden. Das Gespräch mit Gott war jedenfalls für den Vater zu Ende gewesen. Aber das ist ja heute so bei der modernen Erziehung, was die Kinder wünschen, das ist ja auch was Gutes, dazu gibt man ihnen Freiraum. Und so ging der Norman in die Jungschar, Umkreis eines der Gemeinschaftsverbände dort in Baden-Württemberg. Und dort wurde er vom Evangelium angerührt bei einer Pfingstfreizeit. Und dann kam er als Asthmatiker in das Kinderkrankenhaus Kinderheil in Norderney, in Bad Harzburger Schwestern. Und dort begegnete er einer Schwester, die ihm die Bibel so lieb machte, dass er sich eine vom Taschengeld kaufte. Und dann erklärte er eines Tages seinen Eltern, ich werde mich taufen lassen. Und dann hat er sich da einen Taufspruch ausgesucht und der Taufspruch stand merkwürdig für einen 12-Jährigen in Johannes 11. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stürbe. Und wer da lebet und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Er hat sich diesen Taufspruch ausgesucht und nicht sehr viel später ist er tödlich verunglückt. Und jetzt gab das eine ganz eigenartige Wende im Leben der Eltern, jedenfalls im Leben des Vaters, der ja ganz weit weg war. Der Vater kam über diesem Geschehen zum Glauben. Jemand, der angesichts des Todes zum Glauben kommt. Er schreibt an den leitenden Professor dort in Norderney: Durch den Tod meines Vaters vor 24 Jahren hatte ich meinen Glauben an Gott verloren. Aus dem Krieg zurückgekommen, war mein Vater viele Jahre schwerkrank. Ich betete jeden Tag zu Gott, er möge mir doch einen gesunden Vater geben. Aber mein Vater wurde immer kränker und stürzte schließlich in geistiger Umnachtung sich selbst zum Tode. Damals habe ich den Tod nicht verstanden. Damals habe ich Gott solche Vorwürfe gemacht, dass er meine Gebete nicht erhört hatte. In der folgenden Zeit bin ich dann aus der Kirche ausgetreten. Den Wunsch meines Vaters, Medizin zu studieren und Arzt zu werden, habe ich erfüllt. Unser Sohn hat uns alles gegeben im Leben und im Sterben. Ich habe meinen Frieden in Gott gefunden. Norman ist bereits am Ziel. Wir sind noch unterwegs. Für uns war das eine sehr eindrückliche begegnet, dass ein Mensch gerade angesichts des Sterbens zum Osterglauben durchbricht. Es hatte seltsame Erfahrungen gegeben, so es tritt ja gelegentlich auf, dass der Vater seinen verstorbenen Sohn die Treppe im Hause herunterkommen hörte und ihn dann auch geradezu visionär vor sich gesehen hatte. Das war sozusagen eine Brücke, die Gott ihm baute, erlebt. Es kam anderes dazu und dann an dem Abend viele Fragen. Lebt nur seine Seele oder lebt er? Kommt es auf die Unsterblichkeit der Seelen an oder auf Jesu Auferweckung? Können und dürfen wir für ihn beten? Muss man immer danken und loben oder darf man auch klagen, weinen und schreien? Die Erfahrung von Verdrängung und Ratlosigkeit ringsum, das der Arzt erlebte, eine ganze Reihe von Eltern kommen jetzt nicht in meine Sprechstunde mit ihren Kindern. Sie wissen einfach nicht, wie geht man mit solch einem Menschen um, der ein Kind verloren hat. Das hatte ihnen eine Marktfrau, die Eier verkaufte, bestätigt. Es war in deren Familie auch ein Unglück passiert und die Leute gingen nicht zu ihrem Stand und kauften Eier. Der Tod war so zu verdrängen, dass man geradezu die Personen mied, die da in der Nähe waren. Eine eindrückliche Begegnung, Menschen, die uns nun auf doppelte Weise verwandt sind. Einmal von einer ähnlichen Erfahrung her und zum anderen, weil sie den Herrn Jesus Christus nun lieb haben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das vorweg als eine mutmachende Erfahrung, sie gehört nicht nur zu diesem ersten Thema, sondern eigentlich zu dem Ganzen. Jesus Christus kann also aus dem Tode heraus Leben erwecken. Ich möchte nun am heutigen Abend versuchen, so ein Stück Umschau zu halten. Todesverständnisse ringsum und etwas vom biblischen Verständnis. Ich hoffe, dass auch diejenigen, die etwas um die Ecke gucken, müssen noch sehen. Bei der Pädagogik gilt der Satz, selig sind die nicht sehen, eigentlich nicht. Einige Verständnisse des Todes. Ich möchte ausgehen von der Welt der Religion. Die Welt der Religion greift ja zunehmend nach uns. Ich habe versucht, die Modelle ganz einfach zu machen, sie sozusagen in mathematische Symbole zu bringen oder in geometrische oder in sonstige Figuren. Das erste Modell vom Tod ist, der Tod wird verstanden wie ein Komma. Wir finden diese ganzheitliche Lebenserwartung in den Kulturen oder Religionen, die man gerne primitiv nennt. Primitiv darf hier kein Werturteil sein, sondern meint Kulturen, die schriftlos sind, Stammeskulturen. In diesen Kulturen ist Geistiges und Körperliches ganz eng verwoben. Wenn man seinen Medizinbeutel gut gefüllt hat mit den entsprechenden Kräutern, dann kann man sagen, ich habe Mut. Mut haben gehört also mit dem Medizinbeutel zusammen. Und zu der Ganzheit dieses Lebens gehört, dass man einen Menschen nicht abgesehen von seiner Nahrung, von seiner Kleidung, von seinem Beruf denken kann. Es gehört zum Hirten eben seine Herde und seine Weide und sein Hund. Es gehört dazu die Rolle, die jemand in seiner Gesellschaft spielt, ob Mutter oder Vater, Ehemann, Fischer, Jäger, Häuptling. All dies bildet eine Einheit. Und wenn nun in diesen sogenannten primitiven Kulturen jemand stirbt, dann ist der Tod gleichsam nur ein Komma. So ein Komma, wie es mehrere im Leben gibt. Etwa das Mannbarwerden oder die Heirat. Und es kommt jetzt alles darauf an, diesen Übergang, der durch dieses Komma gekennzeichnet ist, richtig zu gestalten. Es müssen bestimmte Trauerveranstaltungen, bestimmte Riten vollzogen werden, denn es gilt dort der Satz, wer gut begraben ist, der lebt. Gut begraben sein, das heißt auch, dass man die richtigen Grabbeigaben bekommt. Denn das gehört zu dieser ganzheitlichen Auffassung, was soll ein Häuptling im anderen Leben anders sein als ein Häuptling? Was soll jemand, der mit Leib und Seele Jäger ist, im anderen Leben tun als eben jagen? Der Tod ist ein Übergang, es wird das alte Leben in gesteigerter oder auch in geminderter Form fortgesetzt. Das ist das eine Modell. Dieses, unser Leben, setzt sich fort. So etwas Ähnliches haben ja auch die Pharisäer gedacht. Die Pharisäer stellten sich vor, dass das kommende Leben die gesteigerte Form dieses Lebens sei. So sagten sie etwa, Das Huhn, die Henne, ist das Vorzeichen für die Frau in der kommenden Welt. Wieso? Nun, so wie die Henne heute schon in der Lage ist, an jedem Tag ein Ei zu legen, so wird in der kommenden Welt die Frau an jedem Tag ein Kind zur Welt bringen können. Das war also pharisäische Auffassung von gesteigertem Leben. Eine Zäsur, nur ein Komma, und wenn es richtig gemacht wird, kommt man auf der anderen Seite gut wieder an. Ein ganz anderes Modell begegnet uns von der griechischen Welt her. Da ist der Tod ein Teilungsstrich. Menschliches Leben ist von vornherein eigentlich eine seltsame Mischung. Der Mensch besitzt eine geistige Wirklichkeit. Man kann die Seele nennen, man kann die Ich nennen, das ist nicht so sehr wesentlich. Und diese geistige Wirklichkeit ist eingefangen in ein körperliches Gefängnis. Der Aristoteles hat das einmal sehr anschaulich und plastisch und drastisch dargestellt. Er sprach da von phönikischen Seeräubern, das waren üble Typen. Und wenn sie ein Schiff erobert hatten, dann gab es meist Tote und Gefangene. Und was machten sie, diese Seeräuber? Jeweils ein Lebender und ein Toter wurden zusammengeknotet. Und dann musste also der Lebende an dem verwesenden Leichnam elend zugrunde gehen. Und Aristoteles sagt, das ist ein Gleichnis für dies unser Leben. Diesem unserem Leben ist ein lebendiges, wertvolles, unsere Seele, unser Geist, zusammengebunden mit etwas Materiellem, Verweslichen, unserem Körper. Und so ist unser Leben eigentlich, ja, eine Missheirat, eine Missallianz zwischen Geist und Materie. Und der Tod, der bringt den Trennungsstrich. Und der Tod führt dann die Seele in die Freiheit und der Leib zerfällt. Da ist der Tod etwas ganz anderes, das Modell vom Trennungsstrich. Das dritte Modell kommt aus der asiatischen Welt auf uns zu. Dazu gibt es ja dann eine eigene Arbeitsgruppe. Ich will das nur andeuten. Der Mensch ist das, was er in seinem Leben getan hat. Der Mensch wird durch die Wirkungsgeschichte seines Lebens geprägt. Und diese Wirkungsgeschichte kann man dann Karma nennen. Das Karma ist also das, was ich an Folgeerscheinung in meinem Leben nachschleppe. Und dieses Karma ist mit dem Tod nicht abgegolten, sondern dieses Karma drängt in ein neues Leben hinein. Und so gibt es diese Wiederverkörperung und das Ganze ist eine Kreisbewegung. Aus dem Leben in den Tod, aus dem Tod in das Leben hinein, bis es dann gelingt, was ein schwieriger Weg ist, das Karma abzustoßen. Die Kreisbewegung aus dem asiatischen Bereich. Vielleicht kommt Ihnen das ein wenig komisch vor, der Tod ein Übergang oder der Tod dieses Scheidungsmodell oder das Denken, das vom Karma herkommt. Es ist immer hinter diesem Todesverständnis ein ganzes Lebensverständnis, eine ganze Lebenssicht. Und ich glaube, wir können uns in alle ein wenig hineinfinden, hinein erleben, etwa bei dem Modell 1, wo jemand zusammengesehen wird mit dem Bereich, in dem er lebt. Ich könnte mich zum Beispiel nicht anders denken als ein Lehrer und Prediger. Was sollte ich sonst machen? Der Herbert von Karajan konnte sich auch über seinen Tod hinaus nicht anders denken als dirigierend, vielleicht da nicht mehr Beethoven und Brahms, vielleicht gibt es ja noch etwas anderes. Oder wenn der Johann Sebastian Bach in der ewigen Seligkeit ist, was soll er anders tun, als vielleicht mit neuen Zungen und Instrumenten und neuen Partituren Gott loben? Ja, was denn sonst? Nicht? Ich denke, das leuchtet uns bei manchen Menschen ein. Sie sind so mit ihrem Thema, mit dem Thema ihres Lebens, hoffentlich ist es ein großes und gutes Thema, verbunden, dass sie darin geradezu aufgehen. Was soll man sich da anders denken, als dass das nach dem Tod in irgendeiner Variation weitergeht? Das wäre dieses Modell. Oder das andere Modell, dass wir Menschen uns als zwiespältig erleben, als dies Miteinander von Geistigem und Materiell. Sie brauchen bloß die Bücher von Hermann Hesse zu lesen, die haben alle im Grunde das Thema. Einerseits ist der Mensch ein geistiges Wesen und andererseits ein sexuelles, ein materielles, ein von Lüsten und Trieben gejagtes Wesen. Und diese zwei Ich kämpfen in einem Menschen. Oder sie haben große Lust, geistig zu arbeiten, also unsere Brüder und Unterweiser zum Beispiel griechische Vokabeln zu lernen. Und der Geist ist willig und da gibt es Zahnschmerzen. Die Zahnschmerzen kommen aus der körperlichen Dimension. Was macht man jetzt? Kann man mit Geistigem die Zahnschmerzen überwinden? Der große französische Mathematiker Blaise Pascal, der konnte das. Wenn er Zahnschmerzen bekam, dann setzte er sich hin und löste die schwierigsten mathematischen Aufgaben. Darüber vergingen ihm die Zahnschmerzen, jedenfalls merkte er sie nicht. Aber normale Menschen erleben das, ein wenig Unterfunktion der Schilddrüse und das geistige Leben verkommt. Das Geistige und das Seelische einerseits und das körperlich-materielle haben etwas miteinander zu tun. Und so haben sich viele schon gewünscht, hätte ich doch diesen, wie Luther immer sagte, alten Madensack, diesen Körper, den alten Madensack von mir, könnte ich ihn doch abstreifen. Auch da können wir uns etwas denken von dieser Trennung. Und schließlich, was die Wirkungsgeschichte angeht, ja, das könnte einigen Leuten so passen. Denken wir an große Diktatoren in der Weltgeschichte, ein Adolf Hitler etwa. Wenn sie sich verabschieden könnten mit Selbstmord und die Wirkungsgeschichte ihres Lebens einfach abgestrichen und kopiert wäre. So einfach wird das ja wohl nicht gehen. Die Wirkungsgeschichte eines Lebens ist nicht einfach dadurch weg, dass jemand in den Tod hineingeht. Also auch dieser Karma-Gedanke hat etwas Einleuchtendes. Und das ist für die Inder dann die entscheidende Frage. Gibt es jemand, der uns von diesem Karma, von unserer eigenen Fluchgeschichte, die wir selber in Gang gebracht haben, erlösen kann, uns davon befreien kann? Jetzt könnte man darüber diskutieren, was uns näher liegt, dieses Komma-Modell, dieses Divisionsmodell, dieses Kreismodell. Christen denken anders. Christen fragen nicht, was ist uns da menschlich, anthropologisch am naheliegendsten, sondern Christen schauen auf die große Tat Gottes. Die große Tat Gottes ist die Zweieinheit von Karfreitag und Ostern. Und diese Zweieinheit von Karfreitag und Ostern, ich nehme wieder solch ein Symbol, ist kein Komma, ist kein Divisionszeichen, ist kein Kreis, sondern ist das große Plus. Das Kreuz Jesu ist das große Plus, das das Alte durchkreuzt und gleichzeitig etwas Neues setzt. Was erfahren wir denn, wenn wir auf die Auferweckung Jesu Christi schauen? Da sehen wir zunächst einmal, es ist bei Jesus offenbar nicht so, dass das alte Leben in einer leichten Variation weitergeht, sondern die Auferweckung bedeutet eine radikale Verwandlung. Jesus hat dieses pharisäische Denken, dass es nach dem Tode so weitergehen würde und das Huhn, das Symbol für die kommende Frau sein, radikal abgelegt. Jesus kann ja so erschreckende Sätze sagen, wie, dass es mit der Ehe zu Ende ist. Ich denke, für jeden, der mit Freuden verheiratet ist, ist das ein tief einschneidender Satz, dass die Ehe nur dieser Weltzeit angehört. Und Jesus selbst radikal verwandelt. Er kann durch Türen gehen und plötzlich erscheinen. Genauso kann er bei den Emmaus-Jüngern plötzlich verschwinden. Und er muss sich seinen Jüngern erst wieder vorstellen. Er muss sozusagen seine Identität den Jüngern wieder deutlich machen. Seht meine Nägel male. Also, was immer Auferweckung heißt, es wird nicht einfach dasselbe sein. Nur eine leichte Variation. Er wird uns festhalten, wie das aussieht. Das kann er vielleicht an anderer Stelle ansprechen. Das Zweite. Es geht bei der Auferstehung Jesu Christi nicht darum, dass nur die geistige Seite Jesu überlebt, seine Seele. Das Grab ist leer. Und für die Juden ist das Grab von ungeheurer Wichtigkeit. Der Theologe Paul Alters hat einmal sehr zu Recht gesagt, im Judentum hätte sich die Botschaft von der Auferweckung Jesu nicht eine Stunde halten können, wenn das Grab nicht leer gewesen wäre. Zu der Auferweckung der Toten gehört eine neue Leiblichkeit, nicht ein Reich von Seelen, die irgendwo sich herum bewegen. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Es ist ein Satz aus dem Schwäbischen, dass das Ende der Wege und das Ende der Werke Gottes neue Leiblichkeit sei. Das große Pluszeichen, nicht nur ein Komma, sondern eine radikale Verwandlung. Nicht eine Teilung nur, sondern eine gregoröse Verwandlung. Eine neue Leiblichkeit aber. Und nicht ein Kreis. Zu der biblischen Botschaft gehört immer das Ein für alle Mal. Der Hebräerbrief, das immer wieder eingeprägt, Ephapax. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. All die großen Gottestaten tragen dieses Einmal an sich. Da gibt es nicht diesen Kreislauf. Immer wieder sterben, immer wieder geboren werden. Das Rad der Geburten, das Symbol des Hinduismus, das Rad. Da gibt es diesen großen Neuanfang mit der Auferweckung Jesu Christi, der ein Neues bringt. Und für den Inder ist das befreiend zu hören. Jesus hat dein Karma auf sich genommen. Seine Gnade, seine Vergebung trägt die böse Wirkungsgeschichte deines Lebens weg. Ich müsste jetzt im Abendland noch ein letztes Modell nennen. Das letzte Modell würde darin bestehen, dass wir im Abendland weithin der Meinung sind, der Tod sei ein Punkt. Mit dem Tode sei alles aus. Und wenn das richtig ist, wie jemand seinen Tod versteht, so versteht er auch sein Leben. Wie er sein Leben versteht, so versteht er auch seinen Tod. Wenn Lebensverständnis und Todesverständnis einander wechselseitig bedingen, dann muss jemand, der der Meinung ist, nach dem Tod kommt nichts, im Grunde auch von diesem Leben schon sagen, es ist nichts wirklich als Thema drin. Wer nichts für ein Leben nach dem Tode erwartet, hat auch im Grunde für dieses Leben schon nichts als Thema. Das ist ganz eigenartig, weil das in der Geschichte der Religion etwas ganz Neues ist. Ein Lebensgefühl, in dem man sagt, mit dem Tod ist schlechthin Schluss. Bei Jesus gibt es eine andere Botschaft. Das war mein erster Gedankengang. Ich wollte gerne von der Welt der Religion her mal sagen, wie wird Leben und Tod verstanden? Und wir Christen verstehen das Ganze von der Auferweckung Jesu Christi her. Ein für alle Mal ist da ein neues Gesetz. Eine radikale Verwandlung ist uns angesagt und dabei eine neue Leiblichkeit, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Ich gehe jetzt von da in unseren Kulturkreis. Ich möchte einige Beispiele aufzeigen. Zunächst einmal, man kann mit dem Tod so umgehen, dass man den Tod verdrängt. Verdrängen heißt, aus dem Tod eine Illusion zu machen. Verdrängen heißt, mit dem Tod so umzugehen, als wäre er nicht. In Amerika hat man in einem großen Krankenhaus eine Studie gemacht. Man hat die Signale, die aus den einzelnen Krankenzimmern kamen, gemessen, verbunden mit der Zeit, wie schnell die Schwester, nachdem sie das Signal gehört hatte, zu den Patienten eilte. Man hat da festgestellt, wenn es sich um einen Genesenden handelte, dann war der Schritt der Schwester hurtig und freudig und man konnte das geradezu mit der Stoppuhr feststellen, sie ist schneller unterwegs. Wenn es aber um einen hoffnungslosen Moribunden ging, dann war der Schritt langsamer, zögernder, schleppender. Man konnte auch das auf der Stoppuhr messen. Im Gespräch mit den Schwestern kam hinterher heraus, das haben wir nicht gewusst. Das ist uns ganz neu. Also ein Stück weit Steuerung aus dem Unbewussten. Und Verdrängung heißt ja, dass wir Dinge verschieben, wegschieben, ins Unbewusste abdrängen. Und das ist ein sehr eigenartiger Vorgang. Wir sagen von der Pflanze, sie geht ein. Wir sagen von einem Tier, es verendet. Nur vom Menschen sagt man im Grunde, er stirbt. Es ist eine besondere Qualität des Menschen zu sterben. Die Franzosen sagen das sogar reflexiv. Se mourir, sich sterben eigentlich. Je me meurs, ich sterbe mich. Ein Tier verendet, eine Pflanze geht ein, aber der Mensch stirbt und er weiß zutiefst davon. Die Tatsache der Sterblichkeit, die teilen wir mit den Kaulquappen. Aber das Wissen um das Sterben ist etwas spezifisch Menschliches. Und gerade dieses, was zum Menschsein des Menschen gehört, will der Mensch nicht wissen. Sigmund Freud hat einmal gesagt, wir wissen alle, dass wir sterben müssen, aber es glaubt keiner. Todesanzeigen in der Zeitung sind uns geläufig, aber nicht viele können sich sehr konkret vorstellen, dass auch ihre einmal darin stehen wird. Menschen versuchen, den Tod zu verdrängen. Und das kann ganz unterschiedlich geschehen. Ich kann das jetzt nur andeuten. Es gibt von dem amerikanischen Schriftsteller Evelyn Waugh ein, ja, in makabrer Weise lustiges Buch, Tod in Hollywood. Es gibt in Amerika eben einen ganzen Berufszweig, der nichts anderes zu tun hat, als Leichen zu stilisieren, zu schminken. Evelyn Waugh überzieht die ganze Geschichte. Er spricht von einer ähnlichen Institution auch für Tiere. Die ewigen Yachtgründe erzählt bei der Bestattungsklasse A, wird auf dem Höhepunkt der Feier über dem Krematorium, wo der Hund verbrannt worden ist, eine Taube steigen gelassen, sozusagen die abgeschiedene Seele des Hundes. Das ist natürlich ein Skandal für alle Mitarbeiter des Flüsternden Hains. Im Flüsternden Hain werden die Menschen exklusiv behandelt. Und es gibt auch einen entsprechend schönen Friedhof in jenem Roman. Es gibt da unterschiedliche Abteilungen, je nachdem, was man sich finanziell leisten kann. Pilgersruhe oder Poetenwinkel oder Liebesinsel, je nachdem, wo man beerdigt sein möchte. Den Charaktertyp kann man wählen, das kann man ja schminken, also vielleicht verklären. Telefon in der Hand präparieren lassen, sieht schöner aus als im Leben. Evelyn Waugh hat das sehr drastisch dargestellt und man möchte fragen, ist das ein gotteslästerliches Buch? Nein, es ist das Buch gegen eine Gotteslästerung. Ein tüchtiger Theologe hat mal einmal das so formuliert, wir bearbeiten die Toten, um den Tod nicht verarbeiten zu müssen. Man kann also den Tod versuchen wegzuschminken, sodass jemand im Sarg schöner aussieht, strahlender Jugendlicher als je in seinem Leben. Verdrängt der Tod, als wäre er nicht. Man kann den Tod weggrinsen. Einer unserer Brüder bei uns zur Ausbildung war ein Schweizer, arbeitete in einer Automobilwerkstatt und er hat uns mal anschaulich erzählt, wie eigenartig das immer war, wenn der Bestattungswagen kam. Welch merkwürdige Geschäftigkeit dann in der Garage, wie die Schweizer sagen, war, wie man Witze machte, um sich das irgendwie vom Hals zu halten. Es gibt ein Lexikon der sprichwörtlichen Redewendungen. In diesem Lexikon der sprichwörtlichen Redewendungen da geht es nicht so sehr darum, den Tod wegzugrinsen, da wird der Tod militant verdrängt durch einen entsprechenden Ton. Ich lese Ihnen ein paar Wörter aus diesem Sprichwörterlexikon vor, das sind nur die sanften. Es gibt da ganz massive, auch fäkalische Ausdrücke, die ich nicht benutze. Das ist die Art, wie man im Wald vielleicht laut singt, um die Angst zu vertreiben. Man möchte sozusagen mit harten Ausdrücken den Tod übertrumpfen und auf diese Weise mit Galgenhumor sich Ironie zu schaffen. Abflattern, abzwitschern, abkratzen, flöten gehen, den Deckel auf die Nase kriegen, Erde kauen. Es gibt noch viel schlimmere Ausdrücke. Man versucht durch drastische Ausdrücke sozusagen im Stammtischniveau sich über den Tod lustig zu machen. Die Frage ist nur, wer zuletzt lacht. Den Tod wegschminken, den Tod weggrinsen, den Tod tot schweigen. Geradezu ein Komplott in einer ganzen Gesellschaft, pst, nicht davon sprechen. Man redet doch nicht vom Tod, das ist unanständig. Das ist für unsere Welt ja ganz charakteristisch. Ich habe vor Jahren auf einer Jugendtagung einmal gefragt, wer von euch hat schon mal einen Toten gesehen? Es war festzustellen, dass etwa 50% der jungen Leute noch nie einem Toten ins Gesicht geschaut hatte. Sie können heute 40-jährige Menschen finden, die noch nie einen Toten gesehen haben. Das Ganze wird ja irgendwo vollzogen und wenn Sie dann zur Beerdigung kommen, wenn es die eigene Tante ist, ist der Sarg schon geschlossen. Der Tod geschwiegen wird, der Tod, der verdrängt wird, den Tod verdrängen. Ich möchte Ihnen noch ein Gedicht lesen, das ist jetzt nicht wegschminken, weggrinsen, wegschweigen, sondern hier ist der Tod auf eine geheimnisvolle Weise verdrängt. Ein Gedicht von Gottfried Benn. Gottfried Benn, der große Lyriker, Pfarrerssohn, Atheist, von Beruf Mediziner, hat ein sehr eindrückliches Gedicht geschrieben. Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke. Der Mann. Hier, diese Reihe sind zerfallene Schöße und diese Reihe ist zerfallene Brust. Bett stinkt bei Bett. Die Schwestern wechseln stündlich. Komm, hebe ruhig diese Decke auf. Sieh, dieser Klumpen Fett und faule Säfte, das war einst irgendeinem Manne groß und hieß auch Rausch und Heimat. Komm, sieh auf diese Narbe an der Brust. Fühlst du den Rosenkranz von weichen Knoten? Fühl ruhig hin, das Fleisch ist weich und schmerzt nicht. Hier, diese blutet wie aus 30 Leibern. Kein Mensch hat so viel Blut. Hier, dieser Schnittmann ist noch ein Kind aus dem verkrebsten Schoß. Man lässt sie schlafen, Tag und Nacht. Den Neuen sagt man, hier schläft man sich gesund. Nur sonntags für den Besuch lässt man sie etwas wacher. Nahrung wird wenig noch verzehrt. Die Rücken sind wund, du siehst die Fliegen. Manchmal wäscht sie die Schwester, wie man Bänke wäscht. Hier schwillt der Acker schon um jedes Bett. Fleisch ebnet sich zu Land. Glut gibt sich fort. Saft schickt sich an zu rinnen. Erde ruft. Das ist ein Gedicht, das muss man eigentlich zweimal lesen. Auf den ersten Blick begegnet einem diese abstoßende Härte. Da ist sozusagen ein Facharzt Fremdenführer geworden. Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke. Und man muss sich das so vorstellen, dass dieser Facharzt seine Frau oder seine Geliebte an seinem Arbeitsplatz vorbeiführt. Hier diese Reihe und da diese Reihe. Und was er dann bringt, das sind ja keine personhaften Aussagen mehr. Das sind nur noch sächliche, dinghafte Aussagen. Bett stinkt bei Bett. Die Entmenschlichung wird vollzogen. Zerfallene Schöße, zerfallene Brust. Fall A liegt neben Fall B. Die Person ist im Grunde schon ausgelöscht. Man wäscht sie, wie man Bänke wäscht. Objekte von medizinischer Manipulation. Sie bekommen ihre beruhigenden und schmerzstillenden Mittel. Nur für den Besuch lässt man sie etwas wacher und sagt ihnen dabei, hier schläft man sich gesund. Bei dem Arzt Gottfried Benn ist das kein Protest. Er sagt nicht, wir müssten andere Krankenhäuser haben, sondern er sagt, so ist das mit dem Sterben, so ist das. Ich habe mir das mal erzählen lassen von Verwandten einer Schwester, die an so einer Station arbeiten muss, wo es nur um Sterbende geht, und zwar an Krebssterbende. Lange könne man das nicht aushalten. Die Schwestern wechseln stündlich. Entmenschlichung, Entpersonalisierung, Verdinglichung, Stufen der Verwesung und das Ganze in dieser expressionistischen Sprache von Gottfried Benn. Wenn man das zuerst mal liest, dann denkt man, da ist ein Gedicht. Endlich einmal kann man das überhaupt noch dichten. Da reimt sich doch nichts mehr. Zur Dichtung gehört doch etwas Schönes, etwas, was mit Wohlklang zu tun hat. Hier ist doch das Gegenteil davon. Endlich wagt einer dem Tod, ohne Verdrängung ins Gesicht zu sehen. Aber dann hat das Gedicht eine sehr seltsame letzte Strophe, die schon sprachlich anders ist. Da heißt es, wahrscheinlich spricht da die Frau. Hier schwillt der Acker schon um jedes Bett, der Acker. Fleisch ebnet sich zu Land, Glut gibt sich fort, Saft schickt sich an zu rinnen, Erde ruft. Wissen Sie, hier kommt plötzlich nach dem harten Expressionismus die Mythologie. Die Mutter Erde, der Acker schwillt, und Acker ist doch etwas, was mit Leben und Zukunft und Saat und Ernte zu tun hat. Die Erde ruft. Am Ende steht also plötzlich da der Mythos von der Mutter Erde, von dem Heimkehren in den Mutterschoß. Also gerade der Dichter Gottfried Benn, der wie kein anderer in sezierender Schärfe Gedichte über den Tod geschrieben hat, gerade er weicht am Ende aus. Weicht am Ende aus in dieses mythische Bild von der Heimkehr in den Mutterschoß der Erde. Man kann den Tod auch vergötzen. Verdrängen heißt, mit dem Tod so fertig werden zu wollen, dass man so tut, als gäbe es ihn nicht. Wegschminken, weggrinsen, wegschweigen, raffiniert ihn wegtaktieren, wie Gottfried Benn. Man kann den Tod auch vergötzen, indem man ihn nicht für eine Illusion erklärt, für nichts, sondern geradezu für alles. Der Tod als Erlöser. Ich hatte Ihnen vorhin schon kurz erzählt von diesem griechischen Modell. Leib und Seele in einer Einheit, aber eine Einheit, die zwiespältig ist. Und da ist also dieser arme Gefangene, der noch lebendig ist, gekettet an jene Leiche, die verwest, und miteinander gehen sie zugrunde, und jetzt kommt der Tod. Und der Tod ist für den Platonismus die eigentliche Befreiung. Da steigt die Seele empor. Das ist großartig dargestellt von dem Philosophen Plato bei dem Sterben seines Lehrers Sokrates. Sokrates konnte sterben. Da wird ihm der Giftbecher gereicht. Und er will noch etwas den Göttern spenden. Und da sagt man ihm, so viel sei da nicht drin, er müsse schon den ganzen Becher
selber trinken. Ach, dann solle man doch neues Gift herstellen. Drei Becher, wenn man es wolle. Alle guten Dinge sind drei. So gelassen nimmt er den Becher. Und dann spricht er von den Schwänen, von dem Sterbegesang der Schwäne, vom Schwanengesang. Alle Vögel singen doch nur, wenn sie sich gut fühlen. Wenn sie lebendig sind, wenn sie freudig bewegt sind, warum singt der Schwan gerade, wenn er stirbt? Nun, der Schwan ist das heilige Tier des Gottes Apoll. Wenn der Schwan stirbt, das ist ja so ein biologisches Märchen, dann beginnt er zu singen, er freut sich, es geht jetzt nach Hause. Dann sagt Sokrates zu einem seiner Schüler, Asklepios, wir sind dem Asklepios einen Hahn schuldig, Kriton. Das war damals so, wenn jemand von schwerer Krankheit gesund wurde, dann opferte er dem Gott Asklepios einen Hahn. Das heißt, der Sokrates sagte ein paar Minuten vor seinem Tod, jetzt kommt meine Befreiung. Wir sind dem Asklepios einen Hahn schuldig. Dann fragen ihn die Schüler, wie sollen wir dich denn beerdigen? Darauf lacht er und sagt, ja, wieso mich, falls ihr mich erwischt? Was dahinter noch liegen bleibt, das bin ich doch nicht. Plato hat das großartig stilisiert, wie einer sterben konnte. Man wird darüber nachdenken müssen, dass Jesus in Gethsemane ganz anders war. Dass er geschrien hat, lass diesen Kelch doch vorübergehen. Vielleicht kann man das Sterben meistern. Ob man den Tod überwinden kann, das ist noch einmal etwas anderes. Jedenfalls im Platonismus meint man, der Tod ist der Erlöser, weil endlich dieser materielle Körper von mir weggenommen wird. Der Existenzialismus versteht den Tod wie eine Hebamme zum Leben. Der Existenzialismus sieht den Menschen, und zwar immer den einzelnen Menschen, als das Wesen, das dadurch bestimmt ist, dass es wählen kann. Der Mensch ist das Wesen in Entscheidungen. Nur meist wählt der Mensch nicht selber, sondern er lässt sich fremd bestimmen. Wie ist das nun mit dem Tod? Die Existenzialisten sagen, man stelle sich einmal vor, jemand würde Ihnen verbindlich sagen, in zwei Tagen sterben Sie. Verbindlich. Wie würden diese zwei Tage wohl gestaltet werden? Diese zwei Tage angesichts des Todes. Die Existenzialisten sagen, diese Tage würden sehr unterschiedlich gestaltet, aber sie würden dicht und konzentriert. Hier käme das heraus, was einen Menschen wirklich bewegt. Vielleicht würde der eine die zwei Tage mit Fressen und Saufen zubringen, dann wäre das eben das Thema seines Lebens. Er würde sich nicht mehr darum kümmern, was die Leute sagen, was man über ihn denkt. Vielleicht würde er einen anderen Menschen umbringen. Die Polizei kann ihn sowieso nicht mehr erwischen, es sind ja nur noch zwei Tage. Vielleicht würde jemand auch diese Tage damit zubringen, zu fasten und zu beten und zu anderen Menschen zu gehen und zu sagen, verzeih mir. Aber so oder so würde in der Nähe des Todes herauskommen, was das Leben eines Menschen im Innersten bewegt. Und das machen die Existenzialisten nun zum philosophischen Lebenskonzept. Lauf sozusagen zu deinem Tod voraus, es kann ja in der nächsten Sekunde eintreten. Und dann lebe so, so konzentriert, so von den Meinungen der Umwelt, von dem, was man über dich denkt, befreit, wie du leben würdest, wenn du in der nächsten Stunde sterben müsstest. Lebe dicht konzentriert, lebe eigentlich, sodass der Tod, der Gedanke an den Tod, der Blick auf den Tod, Hebamme zu einem eigentlichen, konzentrierten Leben wird. Da werde ich nicht mehr gelebt, weil andere das so wollen, sondern da lebe ich eigentlich. Der Existenzialismus. Über den Rausch könnte man sprechen. Ich denke an die Drogenszene. Ursprünglich gehört ja der Rausch in die Welt der Religion. In der Welt der Religion gibt es etwa Drogen, die von dem Priester verabreicht werden. Und dann vollzieht der Mann, der diese Droge genommen hat, diesen Trank, einen Tanz, manchmal ein wild ekstatischer Tanz. Und dann gibt es einen Punkt, da stürzt er um und liegt wie eine Leiche am Boden. Scheinbar entseelt. Und alle ringsum wissen, jetzt steigt er empor. Jetzt hat er wunderbare Bilder. Jetzt begegnet er der Gottheit. Jetzt gibt es eine Exkursion der Seele. So in den Religionen. Und etwas Ähnliches versprechen ja jene chemischen Paradiese, in die man dann etwa hineinkommt, wenn man Drogen nimmt. Und dann plötzlich aus dieser grauen, beschwerlichen, alltäglichen Welt emporsteigt in eine Welt voller Licht und voller Farben und voller Glanz und voller Töne. Und es ist immer ein Stück Grenzüberschreitung in solch einem Trip. Und wenn die Grenzüberschreitungen schwerer werden, muss man eben die Dosis erhöhen oder auf eine andere Droge umsteigen. Das ist dann nicht verwunderlich, wenn am Schluss das steht, was man den goldenen Schuss nennt. Also jene Dosis, die die letzte, die endgültige Grenzüberschreitung bringt in den Tod hinein. Das heißt, dieser goldene Schuss ist eigentlich ganz konsequent. Er ist die äußerste Steigerung dieses Weges, der immer schon Grenzen überschreiten will. Hier wird in dem Tod das gesucht, was eigentlich das Leben ist. Kommet her zu mir alle, sagt der Tod. Und der Tod wird auch hier als Erlöser gepriesen, als jene äußerste letzte Grenzüberschreitung, wo ich diese langweilige oder lästige oder beschwerliche Welt oder notvolle Welt loswerde. Es hat in den letzten Jahren eine Flut im Blätterwald gegeben, wo man den Tod nicht verdrängte, sondern nun gerade in Bestsellerweise überall unter die Leute brachte. Da haben die Illustrierten so mitgearbeitet wie die Bild-Zeitung. Alles redete vom Tod, und zwar von jenem schönen Tod, den man meinte, bei Patienten feststellen zu können, die reanimiert worden waren. Wo jemand klinisch tot war, und er wurde ins Leben zurückgeholt. Da konnte er viel erzählen von wunderbaren Erfahrungen mit Farben und so fort. Das ist ja ein weites Feld. Und die Leute, die dort zurückkommen, erzählen ja auch manchmal wunderbare Dinge. Etwa, dass ein Lichtwesen ihnen begegnet sei oder dass sie durch einen dunklen Tunnel hindurch mussten, aber dann in ein herrliches Licht hineinkamen, dass geliebte Menschen ihnen entgegenkamen. Manche erleben ein Panorama, das sie ihr ganzes Leben noch einmal rückblickend übersehen können. Die meisten erzählen allerdings, die Rückkehr sei das Schlimmste. Ich war doch schon im Paradies, warum habt ihr mich zurückgeholt? Nun, das sind ganz eigenartige Erfahrungen. Es gibt auch physikalische Erklärungen dafür, die sagen, einfach wenn Sauerstoffmangel eintritt, dann gibt es solche Halluzinationen voller Farben. Es gibt andere, die dem widersprechen und sagen, dass das Gehirn ausgerechnet in dieser Mangelsituation zu solchen außerordentlichen Leistungen befähigt sein soll, ist jedenfalls fraglich. Vielleicht ist das so eine Grenzerfahrung, an der das Dogma mit dem Tod ist alles aus in Frage gestellt wird. Aber jedenfalls ist dieser Traum vom schönen Tod nicht das beste Pferd im Stall unserer evangelischen, unserer christlichen Verkündigung. Es gibt ja auch Trips, die nicht Himmelfahrten sind, sondern auch Höllenfahrten werden erlebt. Ich habe allerdings gelesen, dass man davon nicht gerne schreibt und dass ganz bewusst diese Beiträge ausgeschieden werden. Dieses Bild vom schönen Tod ist ja auch was Herrliches. Und wenn es dir passieren soll, da an der Autobahn, dass du dann einmal tot da liegst, es ist das Schönste, was dir passieren kann. Herrliche Erfahrung. Das Schlimmste ist, wenn jemand von diesen herrlichen Erfahrungen zurückgeholt wird. Ein tief zwiespältiges Bild. Von der Seelenwanderung werden wir noch mal reden. Der Tod verdrängt, vergötzt. Und nun der Schritt zur biblischen Botschaft, der Tod besiegt. Verdrängt, vergötzt, besiegt. Lassen Sie mich einen Augenblick etwas sagen zu dem Stichwort Biologie und Bibel. Biologie und Bibel. Stellen Sie sich einmal vor, es wäre möglich, in dieser unserer Welt sämtliche Krankheiten abzuschaffen. Nur ein Gedankenexperiment. Es würde niemand mehr den Krebstod sterben und niemand mehr den Herzinfarkt und AIDS wäre auch besiegt. Und es wäre weiter in dieser unserer Welt möglich, jede gewaltsame Tötung durch Krieg, Bomben, Raketen, durch Ermordung und Ähnliches, jeden Unfalltod auszustalten. Es würde niemand mehr an Krankheiten sterben, es würde niemand mehr an seinem Alter, seiner Krankheit sterben, an einer gewaltsamen Tötung nicht. Was wäre das für eine Welt, wo niemand mehr krank würde? Was wäre das für eine Welt, wo niemand mehr unter das Auto kommt? Was wäre das für eine Welt ohne Mord, Krieg und Ähnliches? Wäre das auch eine Welt ohne Tod? Ganz gewiss gäbe es einen ganzen Hagel von Nobelpreisen für all die Leute, die das so wunderbar gemacht haben. Aber der Tod wäre damit nicht aus der Welt. Die Ärzte müssten das schreiben, was sie heute sehr selten schreiben. sozusagen natürlicher Tod, der Alterstod, weil heute jedes Sterben meist überlagert ist von einer Krankheit. Das ist nun sehr eigenartig. Biologisch betrachtet ist der Tod immer schon in unserem Leben drin. Karl Friedrich von Weizsäcker, der Philosoph, hat einmal gesagt, alle Menschen, die sich fortpflanzen, müssen sterben. Alle Wesen, die sich fortpflanzen, müssen sterben. Und alle Wesen, die sterben, pflanzen sich fort. Stellen Sie sich vor, die Kängurus würden sich nur noch fortpflanzen und nicht mehr sterben. Das wäre in Australien nicht mehr auszuhalten. Oder umgekehrt, die Kängurus würden nur sterben, ohne sich fortzupflanzen. Die Gattung würde aussterben. Es gehört also zu dieser unserer gefallenen Welt, ohne dass eine Krankheit dazukommt, dass Sterben und Gebären aneinander gebunden sind wie siamesische Zwillinge. Die Zellteilung, die unser Leben ja immer wieder erneuert, ist sozusagen vorprogrammiert und schaltet sich eines Tages ab. Wenn also zwei Leute sich lange nicht gesehen haben und einer sagt zu dem anderen, Mensch, du hast dich ja gar nicht verändert, dann ist das nicht wahr. Bis auf die Gehirnzellen sind alle Körperzellen ausgetauscht. Älter werden heißt, es werden weniger Zellen produziert als zerfallen. Deshalb funktionieren dann die Organe nicht mehr. Und wenn dann gar keine Krankheit dazu käme, gar kein gewaltsamer Tod, irgendwo schaltet das Ganze ab, sodass als wirklich biologisch wahr ist, dass mitten im Leben der Tod immer schon drin ist. Der Tod biologisch. Und nun der Tod von der Bibel her gesehen. Ich will das jetzt mal immer ein wenig verbinden, die biologischen und die biblischen Aussagen. Der erste Satz soll heißen, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das ist biologisch gesehen schon ein sehr merkwürdiger Satz. Wenn Sie die Biologen fragen, was Leben und Tod ist, das ist so im Lexikon, da müssen Sie bei Tod nachschlagen bei Leben. Also bei dem Artikel Tod wird man auf Leben verwiesen. Und bei Leben wird man auf den Tod verwiesen. Man kann sagen, es gibt bestimmte Lebensfunktionen, also Stoffwechsel, Fortpflanzung, Ähnliches. Und wenn das aufhört, ist der Tod da. Sie kennen die spaßhafte Definition, rechts ist da, wo der Daumen links ist. Das kann man nur aneinander definieren. Und in der Biologie gehören Leben und Tod so zueinander, dass sie sich wechselseitig bestimmen. Das ist im biblischen Glauben anders. Im biblischen Glauben geht es nicht darum, dass Leben und Tod sich wechselseitig bedingen, sondern das Leben ist Gott selbst. Und wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und wer mit dem Sohn Gottes im Gespräch ist, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn das so ist, denke ich jetzt einmal an Evangelisationsveranstaltung. Da sitzt also eine Gruppe von lebenden Menschen da. Und wenn man sie fragt, woher wissen sie denn, dass sie leben? Dann verweisen sie auf einen Pulsschlag oder auf ihre funktionierenden Gehirnzellen. Wir leben doch. Wo sind denn die Toten? Da, die Toten sind draußen. Vielleicht 200 oder 500 Meter dort auf dem Friedhof, dort sind die Toten. Wir, die Lebenden hier drinnen und die Toten dort draußen. Wenn das aber wahr ist, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht, dann wird das sehr beunruhigend. Dann kann sozusagen von draußen die Todeslinie in einen Raum hineinkommen und Menschen auseinanderdividieren. Sogar Ehepaare auseinanderdividieren, Eltern und Kinder auseinanderdividieren. Da gibt es Menschen, die sind biologisch gesund. Doch wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Lebende Menschen, die schon tot sind. Und dann auch das Umgekehrte. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben und wenn er längst tot wäre. Dann gibt es Lebende, die tot sind, Tote, die lebend sind. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wie wird da die Weltordnung auf den Kopf gestellt? Nächster Satz. Wir sind aus dem Tod ins Leben gekommen, steht eben als im ersten Johannesbrief. Das ist biologisch oder medizinisch wieder seltsam. Wenn da im Krankenhaus eine schwere Operation gewesen ist, dann kann es sein, dass der Arzt nachts die Nachtschwester anruft und fragt, lebt die Galle noch oder ist sie schon tot? Lebt sie noch oder ist sie tot? Das Gefälle geht jedenfalls vom Leben in den Tod, eine Einbahnstraße. Hier ist es genau umgekehrt. Wir sind aus dem Tod ins Leben gekommen. Das heißt dann wohl, wir wohnten alle ursprünglich in einem Land, das dem Tod gehörte. Bei Schwaben könnte man sagen, wir wohnten alle im Todesgässle. Da hatten wir unser Quartier. Und jetzt kommt in unserem Leben etwas mit Jesus Christus, dass wir aus dem Tod umgesiedelt werden ins Leben hinein. In Münster, wo ich studiert habe, gab es eine Straße, die hieß die Himmelreichsallee. Karl Barth hat da mal eine Zeit lang gewohnt. Sozusagen aus dem Todesgässle umgesiedelt worden in die Himmelreichsallee. Wir haben jetzt eine neue Adresse. Christen kommen aus dem Tod und jetzt wohnen sie in Christus. Das ist unsere neue Adresse. Es gibt die schöne Anekdote, dass in Wittenberg der Teufel den Dr. Luther gesucht habe. Und er sei vor Luthers Haus gestanden und habe heraufgerufen, wohnt der Dr. Luther hier? Nein. Der Dr. Luther ist schon lange gestorben. Ja, wer wohnt denn jetzt hier? Ja, hier wohnt der Herr Jesus Christus. Da habe der Teufel den Schwanz eingezogen, sich davon gemacht. Wir wohnen jetzt in Jesus Christus. Der Tod hat kein Recht mehr an uns. Wir kommen aus dem Tod ins Leben. Diesen Satz haben wir am Anfang des Abends gehört, aus der Offenbarung des Johannes. Siehe, ich war tot. Das Aufregende ist dieses Wörtchen war. Wir alle müssen von lieben Menschen sagen, sie sind tot, Gegenwart. Viele werden sagen müssen, unsere Eltern, sie sind tot. Oder von uns selbst werden wir in der Zukunftsform davon sprechen müssen. Ich werde einmal tot sein. Also entweder Vergangenheit oder Zukunft, entweder imperfekt oder Präsens oder Futur. Ich werde tot sein. Jetzt kommt einer her, der sagt, ich war tot. Ich war tot. Ich habe sozusagen den Tod hinter mir. Durch den Tod, da bin ich hindurch. Wenn das einer sagen könnte, ich war tot, die Reanimierten waren nicht wirklich tot. Man muss medizinisch sagen, tot ist jemand, der nicht mehr reanimiert werden kann. Das sind nur Todesnäheerfahrungen. Aber hier sagt einer, ich war tot und da bin ich hindurch. Das heißt, dieses Gefängnis, das tot heißt, das ist jetzt aufgebrochen. Das ist des Todes Tod. Das heißt, wir Christen reden von einem Ereignis. An einem bestimmten Tag, einem bestimmten Jahr unserer Zeitrechnung, an einem Sonntag im Jahre 30, an einem bestimmten Ort dieser unserer Erde, in Jerusalem, in einem Grab am Ort der Verwesung, da hat es sich ereignet, dass der Tod selber tödlich getroffen wurde. Das ist das Besondere an der biblischen Botschaft, nicht eine neue Theorie über den Tod, sondern die Botschaft, der Tod selber ist tödlich getroffen und blutet jetzt aus. Derjenige, der vor uns steht, ruft das aus, siehe, ich war tot. Und wer zu mir kommt, der gehört ins Leben. Lässet auch ein Haupt sein Glied, welches es nicht nach sich zieht? Ich finde, das hat eine ungemein durchschlagende Argumentationskraft. Wenn ich dieses Pult hier verlasse, kann ich möglicherweise meine Uhr liegen lassen. Aber ich verspreche Ihnen, dass ich meine Hand mitnehme. Und meinen linken Fuß auch, die sind angewachsen. Lässet auch ein Haupt sein Glied, wer zu Jesus Christus gehört, der ist, Luther hat das einmal sehr schön gesagt, ein Kuchen. Nicht wahr? Ein Kuchen. Wenn man Milch und Mehl und Zucker und Eier noch auf dem Teller stehen hat, dann kann man die gut auseinanderhalten. Aber wenn das mal verrührt und verbacken ist, wer will dann die Eier wieder hervorholen. So sagt Luther, sind wir mit ihm ein Kuchen, mit ihm verwachsen. Und wenn er ins Leben geht, dann zieht er uns auch mit ins Leben und da ist kein Zweifel dran. Wer den Sohn Gottes hat, der ist schon im Leben. Der ist aus dem Tod umgesiedelt. Der kennt denjenigen, der den Tod schon hinter sich hat. Lässet auch ein Haupt sein Glied, welches es nicht nach sich zieht. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder wir sterben, so sind wir des Herrn. Vielleicht wissen wir Christen etwas davon, was das heißt. Wenn wir leben, dann möchten wir für Jesus Christus leben. Aber jetzt gibt es auch diesen zweiten Satz. Wenn wir sterben, dann sterben wir dem Herrn. Der Theologe Adolf Schlatter hat das einmal sehr eindringlich dargestellt. Was ist doch das Sterben manchmal ein mühevoller Vorgang? Nur noch ein wenig flüssige Nahrung vielleicht oder nur noch Flüssigkeit durch eine Infusion, noch ein wenig Luft schnappen können und das alles, wo alle geistigen und körperlichen Fähigkeiten am Ende sind. Und dann sagt Schlatter, auch dieses letzte kümmerliche Ende darf ein Stück Gottesdienst werden. Leben wir, dann leben wir dem Herrn. Sterben wir, dann sterben wir dem Herrn. Auch das ist Gottesdienst. Und er spricht von der Hoheit des Sterbens bei Christenmenschen. Das mag sehr kümmerlich zugehen, aber auch das soll noch unseren Herrn preisen, denn wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Ich will mit zwei kleinen Dingen schließen. Das eine ist eine Erzählung, die ich von einem Indienreisenden hörte. Das andere ist ein Wort aus einer Predigt des großen reformierten Predigers Kohlbrügge. Das eine habe ich von dem Professor Heinrich Vogel gehört. Der erzählte von einer Indienreise. Und bei der Indienreise habe er Bilder der Gottheit Shiva gesehen. Und dieser Shiva sei so seltsam dargestellt worden manchmal. Nämlich mit einem Kropf wie ein Huhn, das gut gefrühstückt hat. Und dann mit Backen wie ein Hamster sie hat, nachdem er Nahrung aufgenommen hat. Und dann hat er gefragt, ja, wie kommt ihr dazu, den Gott Shiva so seltsam darzustellen mit dem Kopf und mit den Backen? Dann sagen sie etwas Merkwürdiges, eine Legende ganz vom Anfang der Welt. Da sagen sie, ganz am Anfang der Welt, da war alles noch flüssig, sozusagen die Urbrühe. Sie müssen sich das so ungefähr vorstellen wie früher, wenn die Bäuerinnen die Milch geschlagen haben, damit Butter draus wurde. Dann erst gab es etwas Festes, das sich formen ließ. So waren die Götter dabei, in dieser Ursuppe zu rühren, um einen formbaren Stoff zu erzeugen. Und Shiva stand abseits und sah, wie sich bei dem Rühren Gift bildete, das Weltengift, das einmal alles zerstören und zersetzen würde. Da packte den Shiva das Mitleid und er warf sich auf den Bauch und er robbte an diesen Tümpel heran und fing an zu saugen. Er sauchte das Weltengift, ja, und wohin damit? Er schaffte sich einen Kropf an und er füllte sich die Backen wie ein Hamster sie hat. So hatte er das Weltengift herausgesaugt aus der Welt. Aber so eine Mülldeponie, und wenn sie in den Backen oder im Kopf einer Gottheit ist, ist eine gefährliche Angelegenheit. Eine Deponie, da kann mancherlei mit passieren, wir wissen das heute. Heinrich Vogel sagt, unser Herr Jesus Christus hat etwas anderes getan. Keine Mülldeponie, sondern er hat den Tod, Luther, ausgesoffen. Jesus Christus hat heruntergeschluckt, was des Todes ist. Nun hat der Tod sein Werk getan, Karfreitag. Aber gerade dieser Gestorbene sagt, siehe, ich war tot. Das ist das, was wir Christen preisen. Einen Herrn, der den Tod besiegt hat, er hat ihn ausgesoffen. Nun gehören wir nicht mehr dem Tod. Wer den Sohn Gottes hat, der lebt, und wenn er schon im Grabe läge. Wer den Sohn Gottes hat, der hat den Tod bereits hinter sich. Luther konnte sagen, ich bin mit dem rechten Bein aus dem Grab bereits heraus. Weil unser Herr tot war, und das ist nun passé, und weil wir angewachsen sind bei ihm, soll uns niemand von ihm trennen dürfen. Und wenn das Sterben auf uns zukommt, dann wird die Gnade Gottes auch unser Sterben so gestalten, dass wir mit unserem Tod, und wenn es ein ganz kümmerlicher Tod ist, ihn preisen dürfen. Jetzt Kohlbrügges Predigt aus dem Jahre 1847. Kohlbrügge stellt sich vor, es gäbe eine Revision auf dem Friedhof und man würde seinen Schädel ausbuddeln. Für uns heute eine unheimliche Vorstellung, aber wir wissen zum Beispiel, dass Goethe den Schädel von Friedrich Schiller eine ganze Zeit lang in seiner Wohnung aufbewahrt hat. Es gibt ein eindrückliches Gedicht dazu. Das konnte man damals, da hatte man weniger Mühe mit. Uns ängstet das heute. Also Kohlbrügge stellt sich vor, es würde jemand seinen Schädel ausgraben. Und jetzt muss der Schädel, Sie wissen, der Totenkopf ist das Symbol des Todes, muss der Schädel eine Predigt halten. Wie predigt ein Totenschädel als Zeuge Jesu Christi? Folgendermaßen. Darum, sagt Kohlbrügge, wenn ich sterbe aber nicht mehr, wird nimmer mehr sterben, ich sterbe aber nicht mehr, und es findet jemand meinen Schädel, dann predige es ihm dieser Schädel noch. Ich habe keine Augen und dennoch schaue ich ihn. Ich habe kein Gehirn noch Verstand, dennoch umfasse ich ihn. Ich habe keine Lippen, dennoch küsse ich ihn. Ich habe keine Zunge, dennoch Lob singe ich ihm, mit euch allen, die ihr seinen Namen anruft. Ich bin ein harter Schädel und doch bin ich ganz weich und zerschmolzen in seiner Liebe. Ich liege hier draußen auf dem Gottesacker, dennoch bin ich drinnen im Paradies. Was für eine Evangeliumswelt, wo sogar die Totenschädel den auferstandenen Christus preisen müssen. Wir werden auch einmal draußen liegen, auf dem Gottesacker. Und doch sind wir drinnen im Paradies und dürfen diesen Herrn preisen, der mit unserer Schuld auch unseren Tod auf sich genommen hat.